Herr Jesus, habe Dank, dass wir glauben dürfen. Das ist ein großes Geschenk, das nicht alle haben können und dürfen. Dass du uns Jesus geoffenbart hast und wir erkennen durften, dass er Christus der Herr ist. Lass uns immer mehr hineinwachsen, dieses Vertrauen in diesen Glauben, auch in die Treue dir gegenüber. Lass uns immer fester werden im Glauben, auch vor allem, dass wir nicht wanken. Von den Stürmen hin und her getrieben, sondern dass wir fest sind, fest eingewurzelt und eingebunden in dich. Nun bitten wir dich für heute Abend, sei du da und gegenwärtig, segne unseren Bruder, segne uns und gib Gnade für das Wort, das uns zum Wachstum beiträgt. Dich wollen wir ehren, Vater, im Namen Jesu und dir danken. Amen. Ja, und jetzt ist Bruder Schumacher dran.
Liebe Geschwister und Freunde, ich habe heute und morgen eigentlich keine komplizierte Thematik, sondern eine ziemlich einfache: Ermunterung zum Glauben. Und vielleicht haben es manche in unserer Mitte ganz gern, vor allem die Älteren, ich werde ja auch älter, wenn man nicht kompliziert, sondern etwas Einfacheres hören darf. Sie haben ja auch schon vieles in ihren geistlichen Magen aufgenommen in den letzten Tagen, denke ich. Weil aber auch in der Schrift steht, wer da Gutes zu tun weiß und tut's nicht, dem ist Sünde. Deshalb möchte ich doch Werbung machen für die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Ich habe einige Hefte mitgebracht. Ich wurde schon gewarnt, nicht so viel werben. Also will ich mal erst sagen, für wen das nicht ist. Wer so leichte Unterhaltungslektüre sucht zwischen dem ersten und zweiten Fernsehkrimi am Abend, für den ist das nicht das Richtige. Oder wer in seinem Seelenheil sehr ich-bezogen ist, ich und meine frommen Gefühle, meine Gefühle und schwärmen möchte ich im Herrn, auch nicht das Richtige. Wer aber tiefer in die Heilsgeschichte Gottes eingeführt werden möchte, durch die Dienste der Brüder, dem ist das zu empfehlen. Ich habe gerade ein Heft 1/2000 in der Hand, also wenn Sie das zufällig erwischen, dann möchte ich Ihnen noch einen Tipp geben. Bitte stoßen Sie sich nicht an den vielen Druckfehlern. Nur in diesem einen Heft Nummer 1/2000, da sind mehr wie 50 Druckfehler drin und die hatten meine Frau und ich alle schon draußen. Alles war berichtigt und dann haben die in der Druckerei irgendwie, das ist nur im Computerzeitalter möglich, eine falsche Diskette mit den Fehlern statt ohne die Fehler. Also schließen Sie nicht von dem einen Heft auf alle Hefte. Ermunterung zum Glauben. Und heute Abend soll uns einmal beschäftigen Wesen und Kampf des Glaubens. In der ersten Hälfte möchte ich einfach etwas sagen über Wesen des Glaubens, einige Definitionen geben, was ist Glaube. Und dann wollen wir aber auch hineinschauen in das wunderbare Kapitel Hebräer 11. Ah ja, da bin ich ja schon wieder an Gnade und Herrlichkeit. In dieser Zeitschrift läuft zurzeit die Fortsetzungsreihe von Professor Ernst Ferdinand Ströter über Hebräer 11. Und Ströter macht Hebräer 11 ganz kostbar deutlich. Glaube hat es immer mit einem Worte Gottes zu tun. Glauben kann ich nur aufgrund des Wortes. Ich werde es ja gleich auch noch sagen im Dienst. Das ist jetzt ja nur eine Einleitung. Und Ströter weist darauf hin, auch wo in Hebräer 11 nicht dabei steht, dass Gott vorher geredet hat. Gott muss geredet haben. Bei Abraham, bei Mose. Und aufgrund dessen wurden sie gehorsam und folgten sie und glaubten sie. Wesen und Kampf des Glaubens. Wir haben das kostbare Kapitel Hebräer 11. Und die meisten von uns werden wissen, dass das ein Kapitel ist, das sich ganz besonders mit dem Glauben beschäftigt. Man könnte natürlich länger über Hebräer 11 reden, man könnte eine ganze Bibelwoche drüber halten. Ich mache nur ein wenig einen Überblick und greife einige Punkte heute Abend heraus, wie gesagt im zweiten Teil. Ich will aber einiges schon mal anklingen lassen. Einige Verse aus Hebräer 11 zum Anfang. Vers 1. Ich komme nachher darauf zurück. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, so sagt die revidierte Elberfelder Bibel, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, erstens mal, dass er ist, dass es ihn überhaupt gibt, und zweitens, denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es lohnt sich, zu ihm zu kommen. Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Blicken wir noch kurz einleitend auf Mose und seine Eltern. Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Oder nach Luther, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ich habe mir mal vor längerer Zeit einige Definitionen aufgeschrieben, was ist Glaube. Nun, darüber gibt es sehr viele Definitionen. Wir haben ja gerade das Lied von Karl Geyer gesungen, Glaube ist, da haben wir es ja gleich 12 Mal. Und ich will auf keinen Fall behaupten, dass die Definitionen, was ist Glaube, die ich Ihnen jetzt vortrage, die einzig richtigen oder die besten wären. Da könnte man sehr viel definieren. 8 Aussagen. Erstens, ich will sie mal der Reihe nach runterlesen. Glaube stützt sich aufs Wort. Du hast gesagt. Zweitens, Glaube gehört zu den Dreien, die da bleiben. Drittens, Glaube ist laut Paulus immer Herzensvertrauen. Viertens, Glaube ist eine Wirkung Gottes. Fünftens, wo Gnade und Glaube sich begegnen, da kommt es zur Rettung. Sechstens, Glaube ist eine aktive Erwartungshaltung, ein Nehmen. Siebtens, Glaube ist, Hebräer 11, Vers 1, eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Achtens, ohne Glauben kann ich Gott nicht gefallen, Hebräer 1, Vers 6. Und ich möchte außerdem über diese Stunde das Wort setzen, der Glaube ist der Schlüssel zu allen göttlichen Segnungen. Der Glaube ist der Schlüssel zu allen göttlichen Segnungen. Wenn du diesen Schlüssel nicht hast, dann suchst du umsonst. Es gibt ja Leute, vor allem aus frommen Elternhäusern, die haben zu Hause viel gehört. Nur eines haben sie noch nicht getan, eine Entscheidung gefällt. Sie sind noch nicht gläubig zu nennen. Sie haben ihr Leben, ihr Herz, ihr Sein dem Herrn noch nicht übergeben und anvertraut, obwohl sie viel, viel wissen. Und ich denke, das ist eine sehr gefährliche Situation, gerade für Kinder aus frommen Häusern. Dass man als Kind sehr viel weiß und denkt, jetzt kann's doch an nichts fehlen. Ich war mit meinem rechten Nebensitzer Wolfgang Kernchen in amerikanischer Gefangenschaft, da haben wir uns kennengelernt. Ich kenne keinen von euch so lange wie ihn, nicht einmal meine Frau. Ja, und dann kamen wir ja aus der Gefangenschaft auf die ersten Jugendfreizeiten der Brüder Geier und Heller und anderer nach Karlsruhe. Und da haben die was gemacht mit uns jungen Leuten. Das will ich jetzt heute Abend nicht machen. Das pflege ich auch sonst nicht zu machen, obwohl das vielleicht manchmal ganz gut wäre. Die haben nämlich damals gesagt, die Gotteskinder sollen aufstehen. So. Und so sicher war ich mir meiner Sache doch nicht. Ich war ja schon mal mit 9 Jahren im Zelt von Werner Heugelbach zurückgeblieben und hatte ein Gebet auch formuliert und andere haben mit mir gebetet. Ich habe da eine Erweckung erlebt mit 9 Jahren und dann war ich 10 Jahre älter, dann war ich 19 und ich kannte die Bibel und im Gefangenenlager habe ich sogar angefangen, Griechisch zu lernen, neutestamentliches Griechisch. Wir hatten einen Gymnasiallehrer aus Kiel, der hat mir und einem Philosophiestudenten da Griechisch beigebracht, die Anfänge. Und dann erlebte ich also Folgendes. Die Gotteskinder sollen aufstehen. Ja, so sicher war ich mir nicht. Ich bin sitzen geblieben. Und die und der und die und der neben mir, die stehen auf. Und ich denke in meinem Kopf, ja, sag mal, da stimmt was nicht. Können die etwa Griechisch? Wissen die etwa, was Wort auf Griechisch heißt? Lokos, das weiß der die doch gar nicht. Und ich weiß es längst und stehe nicht auf. Da habe ich mich aber schleunigst eingereiht in die Schlange vor den Sprechzimmertüren der Brüder. Da gab es Warteschlangen vor der Sprechzimmertür von Bruder Geier, habe ich mich dann eingereiht und er hat mich recht bald auf die Schiene gehoben, die da heißt Heilsgewissheit. Und da braucht er gar nicht viel machen. Er hat mir ein paar Fragen gestellt. Glauben Sie dies, glauben Sie jenes? Johannes 5, 24. Damit hat er vor allen Dingen immer gearbeitet. Ja, und dann war das eigentlich sehr schnell geschehen. Dann sind Sie doch ein Kind Gottes. Ach so, stimmt ja. Und dann konnte ich aufstehen, wenn wieder sowas gefragt wurde. Das kann manchmal sehr einfach gehen. Nicht immer geht es so einfach. Also man kann den Kopf voll Wissen haben, man kann ja meinetwegen auch Semestertheologie studiert haben, aber man hat nie eine Lebensübergabe an Jesus vollzogen. Und so gibt es ja auch Biografien über die Bekehrung von Pfarrern, nicht wahr? Es gibt Pfarrer, die haben sich bekehrt und dann klangen die Predigten anders. So, und nun meine 8 Definitionen. Erstens, Glaube stützt sich aufs Wort. Du hast gesagt. Das können Sie im Alten Testament immer wieder lernen, bei den Gottesmännern Alten Bundes, auf die ja Hebräer 11 auch Bezug nimmt. Das können Sie lernen bei Mose. Ich will nur eine Stelle nennen, 2. Mose 32, Vers 13. 2. Mose 32, Vers 13. Die Situation ist der Tanz ums goldene Kalb. 2. Mose 32, 13. Und dann hat Gott angedroht, ganz Israel zu vernichten. Aus dir, Mose, erwecke ich mir ein neues Volk. Und er hätte ja nur sagen brauchen, ja, Amen, Halleluja, dein Wille geschehe. Das tat er aber in dem Fall nicht. Er tat etwas, was Gott in dem Fall besser gefiel, nämlich priesterlich in den Riss zu treten. Ach Herr, willst du die wirklich alle umbringen? Tu das bitte nicht. Und dann hat er ein Gebet gesprochen, in dem er appelliert an Gottes Werk, an Gottes Ehre, an Gottes Wort, an Gottes Schwur. Und er sagt in 2. Mose 32, Vers 13, denk an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und so weiter. Du hast gesagt. Das begegnet uns öfter bei den Betern Alten Bundes, ob es Daniel ist in Daniel 9 oder ob es ein Elia oder ein Mose ist. Immer wieder kommen sie zurück auf das, du hast gesagt. Zweitens, der Glaube gehört zu den Dreien, die bleiben. 3 Dinge sind bleibend, nicht die Gaben des Heiligen Geistes, aber 3 Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das Größte unter ihnen ist die Liebe. 1. Korinther 13, 13. Drittens, Glaube ist immer ein Herzensvertrauen. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, sagt Paulus Römer 10, Vers 10. Wie ich schon sagte, man kann noch so viel im Kopf haben, man kann studiert haben, man kann die Bibel kennen, ist ja wunderbar, wenn man sie kennt. Aber nur erleuchtet, aber nicht entschieden, das ist gefährlich. Und die Leute, die ich vorhin nannte, vielleicht Kinder aus gläubigem Hause, die viel wissen, da ist dann die Gefahr, dass sie Erleuchtung mit Entscheidung verwechseln. dass sie Erleuchtung mit Wiedergeburtsleben verwechseln und dass sie meinen, weil ich doch das weiß und das weiß und wenn ich bei meinen lieben gläubigen Eltern sonntags am Tisch sitze beim Sonntagsbraten und sie pflücken die Predigt auseinander, die sie gehört haben am Morgen, was der Pastor alles falsch gemacht hat. Ich kenne doch die Schwächen des Pastors, seine theologischen Schwächen. Ich kenne den Theologenstreit. Wo kann's bei mir noch fehlen? Ich kenne mich in allem aus. Sehr gefährlich, wenn junge Leute oder auch Ältere, wenn sie meinen, ich kenne mich aus, ich bin ein Routinier, ich kenne alle Feinheiten der theologischen Differenzen, ich kenne, aber Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Das ist doch die entscheidende Frage. Und wenn da nicht der Geist Gottes hat Einzug nehmen können und wenn da nicht die Glaubenshingabe ist und wenn da der Geist nicht wirken kann, dann nützt das andere nicht nur nichts, sondern wird sehr gefährlich. Kann geistlichen Hochmut nähren. Es geht immer um Herzensvertrauen und so hat ja der Bruder Geier auch öfter gesagt und gedichtet, es geht um die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist. Es geht um die Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist, dann kommt es zu einer Einswerdung im Geiste und dann gibt es Geistesfrucht nach Galater 5, 22, die neunfältige Geistesfrucht. Viertens, damit wir die Glaubenden nicht hochmütig werden, so viel wir gläubig sind, das sind ja wohl die meisten in unserer Mitte, oder sie haben eine Sehnsucht nach dem Glauben, dann ist es gut, dass sie hergekommen sind und dann lassen sie sich gerade auch noch auf die Schiene heben, wie das Karl Geyer mit mir 1947 gemacht hat, dass sie dann auch zur Heilsgewissheit kommen. Es muss doch nicht so sein wie bei meiner lieben Oma im Rheinland. Eine gottesfürchtige Bauersfrau, eine liebe gottesfürchtige Bauersfrau, die ihre Kinder sehr streng erzogen hat, vielleicht auch manchmal zu streng. Aber Heilsgewissheit hatte sie nie. Heilsgewissheit hatte sie nie. Bet für mich, ich möchte nicht in die Hölle kommen, ich möchte in den Himmel kommen. Und als ich dann so alt war, dass ich es ihr hätte sagen können, so mit 22, 23, 24 Jahren, und dann war ihr Gedächtnis schon wie ein Sieb, dann konnte sie keine Dinge mehr behalten, die man ihr sagte. Also ist doch schade drum. Ich bin sicher, dass der Herr ihr gnädig gewesen ist und ist. Das ist mir keine Frage. Aber es ist doch schade, wenn ein Mensch die ganze Zeit hier ohne Heilsgewissheit herumläuft, bet für mich, dass ich nicht in die Hölle komme. Das muss bei Gottes Kindern so nicht sein, sondern stattdessen freudige Gewissheit. Der Glaube ist aber nicht etwas, was wir machen und uns irgendwie zuschreiben können. Das ist das Werk Gottes, das ihr glaubt, sagt der Herr in Johannes 6, 29. Das war das vierte, der Glaube ist eine Wirkung Gottes. Und das fünfte, wo Gnade und Glaube sich begegnen, kommt es zur Rettung. Epheser 2, Vers 8. Deshalb ist der Glaube unverzichtbar wichtig, um gerettet zu werden. Er ist wirklich der Schlüssel zu allen geistlichen Segnungen. Wenn wir uns da mal genau umschauen, etwa in den Paulusbriefen, Rettung, Rechtfertigung, Sohnschaft, Empfang des Heiligen Geistes. Ich könnte Ihnen die Stellen nennen, würde jetzt zu weit wegführen. Alles ist abhängig vom Glauben. Die Rettung, die Rechtfertigung, die Sohnschaft, der Heilige Geist. Alles nicht möglich ohne Glauben. Der Schlüssel zu allen geistlichen Segnungen. Und wo Glaube und Gnade sich begegnen, da kommt es zu einer Rettung. Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Eins allein genügt nicht. Gott ist der gnädige Gott, er beugt sich herunter. Glaube ist Herabneigung. Das sagte uns auch dieser Bruder Geier. Er sagte, das Wort Gnade kommt von Genaden, mittelhochdeutsch herab. Glaube, Gnade ist die Herabneigung Gottes. Im Mittelhochdeutschen habe man gesagt, die Sonne geht Genaden, die Sonne geht unter. Also Gnade ist etwas von oben nach unten, sich bewegendes von Gott her. Aber Gott kann noch so lange gnädig sein, wenn wir es im Glauben nicht nehmen, nützt es uns nichts vorerst, obwohl die Gnade da ist für alle. Umgekehrt, ich könnte noch so lange mich abstrampeln zu glauben, Herr, ich will glauben. Aber wenn kein gnädiger Gott da wäre, kommt es auch zu keiner Rettung. Nun aber, wenn beides da ist, gibt es Rettung. Sechstens, er ist eine aktive Erwartungshaltung. Er ist ein Nehmen dessen, was Gott gibt. Der Glaube nimmt, was Gott gibt. Sein Wort, seine Verheißungen, er nimmt ihn beim Wort. Eine aktive Erwartungshaltung. Und ich betone das Wort aktive Erwartungshaltung, nicht passiv sein im inneren geistlichen Menschen. Es gibt Kreise, es gibt Strömungen, es gibt religiöse Strömungen aller Art in unserer heutigen Welt. Hüte dich bitte vor jeder geistlichen Strömung, ob sie sich christlich nennt oder asiatisch oder wie auch immer. Hüte dich vor jeder geistlichen Strömung, wo man dir sagt, Gefühl und Verstand und Denken, also Gefühl vielleicht nicht, aber dein Denken, das lass mal ganz außen vor. Du musst dich jetzt einfach hier hineinfallen lassen, kein eigenes Denken, kein innerer Widerspruch, kein Kritikgeist, nur nicht, sondern lass dich einfach fallen in diese selige Atmosphäre und was wir dir hier sagen und wie du dich hier fühlst bei uns. Lass dich fallen und denk nicht weiter. Hüten Sie sich bitte vor jeder solchen Richtung, egal wie sie sich nennt, woher sie kommt. Denn nach der Bibel haben wir unseren Verstand nicht auszuschalten. Wir brauchen ihn auch nicht an der Garderobe abzugeben mit Hut und Mantel, sondern bringen Sie den Verstand ruhig mit herein, hier in die Versammlungen, allerdings nicht als Chef, sondern in dienender Funktion, nicht als Chef. Der Herr im Haus ist der Herr, ist das Wort, ist der Geist, nicht der Verstand. Aber in dienender Funktion ist er herzlich willkommen, um vom Geiste Gottes erleuchtet zu werden. Und wir sollen aktiv mitdenken im Wort. Das muss ja nicht kompliziert sein und das Gefühl darf auch mitgehen. Aber das Entscheidende ist der Wille und ist mein geistig ganz aktives Ja und geistig ganz aktiv Nehmen. Der Buddha Gaya hat nicht 1947 zu mir gesagt, jetzt lass dich mal fallen und denk mal gar nichts, jetzt bete ich über dich, sondern er hat mir Gottes Worte gesagt, glauben Sie das? Ja, das glaube ich, also haben Sie es doch. Ja, das stimmt. Und dann beteten wir wohl miteinander. Es ist etwas ganz Aktives im Geist, bitte. Also Sie dürfen mal müde sein und wenn Sie älter sind und machen mal ein Schläfchen während meiner Stunde, dann bin ich Ihnen auch nicht so böse. Aber das ist es ja nicht, was ich meine. Der körperliche Schlaf dazwischen, das braucht man ganz gewiss. Ich meine Ihre geistige Grundhaltung. Bitte nicht in Passivität abgleiten. Und wenn Sie 90 sind, bleiben Sie aktiv im Geist. Das ist sehr schön, auch für das Pflegepersonal, wenn Sie geistig sehr aktiv sind. Nicht? Ist doch schön. Ja. Der Glaube ist eine aktive Haltung des Nehmens. Und da weiß man, was man glaubt. Ich weiß, woran ich glaube, heißt es ja auch in einem Lied. Und das war das Sechste, das Siebte. Jetzt komme ich auf Hebräer 11. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Der Glaube ist es, der die zukünftigen Verheißungsgüter, der das Unsichtbare und zukünftige in unsere Gegenwart unseres Lebens hereinholt und für uns heute zu einer Wirklichkeit macht. Der Glaube ist es, der die zukünftigen und unsichtbaren Dinge und Verheißungen in unsere Gegenwart, in unser Leben hereinholt und für uns zu einer Wirklichkeit macht. Der Glaube ist eine Verwirklichung oder Luther sagt wohl feste Zuversicht. Da steht ein Wort Hypostasis im Griechischen, das, wenn Sie ins Wörterbuch schauen, gibt es eine Menge verschiedener Übersetzungen, was Hypostasis alles sein kann. Hypostasis, das ist Verwirklichung oder Wirklichkeit oder Wesen, Grundlage, feststehen bei etwas. Ja, und ein festes Vertrauen, also es wird ganz verschieden übersetzt, je nachdem, in welchem Zusammenhang das Wort begegnet. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten der Übersetzung verglichen und musste denken, das ist eigentlich gar nicht schlecht, wie es hier die Elberfelder sagt. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Macht uns die Dinge zu einer Wirklichkeit unseres Lebens, zu einer Realität, mit der man rechnet. Da hörte ich wirklich von einem lieben Bruder, er sei zum Notar gegangen. Und habe gesagt, Herr Notar oder Rechtsanwalt oder was es war, es kann sein, dass ich demnächst hier von der Erde weg entrückt werde zum Himmel. Jetzt möchte ich gern ein paar Fragen geklärt haben. Was ist mit meinem Haus und Grundstück und den Kindern? Können die das sofort übernehmen? Nein, Herr, sowieso. die können das nicht sofort übernehmen. Sie gelten zunächst mal als vermisst. Und dann dauert es so und so viele Jahre nach der Rechtsprechung, bis aus dem Vermissten ein Toter wird. Also das müssen Sie ja nicht alle nachmachen. Ich habe es auch noch nicht nachgemacht, dass Sie aus dem Grunde zum Notar gehen. Aber was mich dabei doch beeindruckt hat, das ist doch, dieser Bruder hat das für eine Wirklichkeit genommen und in die Realität unserer Zeit und Welt reingehört. Das könnte demnächst passieren. Wir sagen immer, der Herr kommt bald. Aber da ist mir was aufgefallen, ihr Lieben. Es ist ein großer Unterschied, mit wem man sich unterhält. Ob du dich mit einem 70, 80, 90-Jährigen unterhältst. Ja, es kann gar nicht mehr lang gehen. Es ist so schlimm in der Welt. 2, 3 Jahre vielleicht. Es kann gar nicht mehr lang gehen. Sprichst du aber mit deinem Enkel, dann redest du wahrscheinlich anders. Ich habe mich ja mal ertappt dabei, dass ich ein Gedicht gemacht habe für einen meiner Enkel bei der Konfirmation. So ein Gedicht mache ich manchmal so. Und dann habe ich irgendwas gedichtet. Der Herr wolle dich durch dein Leben geleiten. Nein, das reimt sich jetzt nicht. Jedenfalls habe ich gedichtet, bis in die schönen Ruhestandsjahre hinein. Der Herr möge dich bewahren, bis in die Ruhestandsjahre oder so etwas, bis in die Jahre des Ruhestands geleiten. Und nachher habe ich gedacht, was hast du denn jetzt gedichtet? Du sagst, der Herr kommt bald. Und bis der in Ruhestand kommt, das sind mindestens 50 Jahre. Ja, aber bitte, kann ich denn meinem Enkel sagen, heiraten hat keinen Zweck, Kinder aufziehen und zeugen hat auch keinen Sinn? Das haben wir mal erlebt in der Gefangenschaft, Wolfgang Kernchen und ich, kurz nach dem Krieg. Da war eine Naherwartung, noch ein Bruder im Gefangenenlager, der Offenbarung auslegte, der Herr kommt bald, heiraten hat keinen Zweck. Wie viele Kinder hast du, so viel wie ich? Beide hatten wir oder haben wir 4 und Enkel auch schon da. Also so können sie nicht mit ihren Enkeln reden. Wir wollen bitte nicht in den Fehler verfallen, den manche gemacht haben, dass sie meinten, irgendwie rechnen zu können. Es kann schneller gehen, als wir denken. Und die Ausreifezeichen sehen wir deutlich in der Welt. Es schmeckt nach Krieg, die Luft riecht nach Krieg. Der Fürst der Gewalt der Luft, Epheser 2, die Leute sagen, es liegt was in der Luft, Krieg liegt in der Luft, ja. Der Bush würde gern lieber heute als morgen Krieg machen gegen den Irak. Ich will das nicht bewerten. Da müsste ich Hintergrundwissen haben, Hintergrundinformationen. Was hat denn der Saddam gebunkert oder auch nicht? Ich will das jetzt gar nicht bewerten, weder positiv noch negativ. Ich stelle nur die Tatsache fest. Also wir leben in einer Zeit der Ausreife, des Abfalls bis hinein in die Kirchen leider. Und da ist es gut, dass es eine langsteinbare Höhe gibt. Und da ist es gut, dass es aufhaltende Strömungen auch gibt. Und da ist es gut, wenn es hier und da klares prophetisches Wort gibt. Ausreifezeit. Der Glaube nimmt die Dinge und bringt sie als Wirklichkeit in unser Leben hinein. Der Herr kann wirklich jeden Moment für seine Gemeinde kommen. Für Israel kann er nicht jederzeit kommen. Und für die Zerschlagung des antichristlichen Reiches kann der Herr nicht heute oder morgen kommen. Da muss ja dieses Antichristenreich natürlich erstmal da sein. Und da muss diese 70. Jahrwoche vergangen sein. Aber zur Gemeinde kann er, wie ich es schaue und manche Brüder es sehen, jederzeit kommen zu seiner Gemeinde. Und das wollen wir doch als Realität in unser Leben hineinnehmen. Ich sage immer wieder, bitte nicht rechnen. Der Landwirt schaut auch nicht auf den Kalender, wenn er die Ernte einfahren will. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich hatte ja 3 Onkels, die Landwirte waren. Und mit einem war ich ja sehr verbunden im Rheinland, wo ich auf seinen Hof kommen durfte und dort wohnte nach dem Tode der Mutter. Und dann hat er ja nicht gesagt, heute ist 20. Juli, heute muss die Ernte eingefahren werden. Immer 20. Juli, das haben meine Väter und Großväter schon so gemacht, immer 20. Juli, dann wäre doch töricht. Sondern mein Onkel ging sinnend durch die Fluren und schaute sich da das Getreide an, Weizen, Ähre oder Gerste, was es war. Aha, dies Jahr ist alles später, aha, dies Jahr ist alles das früher. Ausreifekennzeichen schauen wir uns an und da kann man viel daraus lernen, aber nicht rechnen. Es kann sehr schnell gehen, es kann aber auch Dinge geben, die noch die Parousie des Herrn aufhalten. Achtens, ohne Glauben kann ich Gott nicht gefallen. Er ist wirklich der Schlüssel zu allen geistlichen Segnungen. Er ist der Schlüssel, um in die Nähe Gottes zu kommen. Das wollen wir doch wohl alle, oder? Hebräer 11,6: Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben. Bitte benutzen Sie diesen Vers nicht falsch. Bitte sagen Sie nicht zu Ihren Kindern oder Enkeln: Das musst du aber glauben, sonst bist du kein Christ. Das gehört sich für einen Christen. Das haben meine Eltern schon geglaubt, das glaube ich, das musst du aber glauben. So ist es nicht zu verstehen. Oh nein. Wer Gott naht, muss glauben, zunächst mal, dass er überhaupt da ist. Also ich bin heute von der Stuttgarter Gegend hierher gefahren mit dem Auto über die Autobahn mit einem gewissen Glauben. Nämlich mit dem Glauben, dass es eine Langensteinbacher Höhe gibt, dass die existiert. Das war ja auch nicht schwer für mich zu glauben, weil ich ja auch schon öfter hier gewesen bin. Wenn ich diesen Glauben nicht in meinem Herzen gehabt hätte, wenn ich gezweifelt hätte, gibt's das überhaupt? Man hat mir zwar gesagt, bei Karlsruhe gäb's das. Ich bin dessen nicht sicher, ich weiß nicht. Oder wenn ich gar überzeugt wäre, das gibt's gar nicht, das ist ein Märchen, dann wäre ich doch nicht hierher gefahren. Wer Gott nahen will, muss glauben, dass dieser Gott überhaupt da ist. Ist uns beim Bibellesen schon aufgefallen, dass überhaupt an keiner Stelle darüber debattiert wird, gibt es einen Gott, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Es steht nur mal, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Aber debattiert wird in der Bibel nirgendwo, philosophisch hin und her bewegt, kann es sein oder nicht sein, sondern das ist vom ersten Vers der Bibel an die Selbstverständlichkeit. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist ja verständlich, dass er da ist. Und er war ein Gott, der geschaffen hat, der sich zunächst einmal als Schöpfer betätigt hat, nachdem er zuvor schon in Äonen davor mit dem Sohne geplant hat. Das lesen wir dann anderswo in der Schrift, etwa Epheser 3, Vers 11. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es lohnt sich, ihm zu folgen. Das klingt ja ein bisschen egoistisch. Und das heißt ja in einem schönen Lied, ich will dich lieben, sonder Lohne. Das ist ja eine noch höhere Stufe, wenn man sagt, Herr, ich will gar nicht auf Belohnung achten. Du selber bist ja mein Lohn. Aber naja, es ist besser, wir kommen zu Gott, weil wir denken, das lohnt sich, da habe ich im Endeffekt was davon, als wir kommen gar nicht. Die Motive des kleinen Kindes sind ja egoistisch und im Anfang des Glaubenslebens dürfen wir auch mal fragen, was kriege ich denn dabei? Da hast du im Endeffekt ein gewaltiges Plus und der Teufel will uns sagen, das bringt dir nur Negatives, da hast du nichts mehr vom Leben. Das sagt er doch den Menschen, vor allem jungen Menschen, wenn sie sich für Jesus entscheiden sollen. Oh, mach das nicht, da kommst du zu kurz, da darfst du das nicht und das nicht. Das eine ist ganz verboten, das andere ist halb verpönt. Nein, wir bekommen einen wunderbaren Reichtum und vor AIDS und Drogen und. Will ich ganz gerne zu kurz kommen auf den Gebieten, will ich ganz gerne zu kurz kommen, in Anführungszeichen. Nein, wir bekommen einen ungeheuren Reichtum und bleiben bewahrt vor vielem Schlechten, das diese Welt bietet. Scheinfreuden, Scheinfriede, noch und noch. Jetzt wird's aber höchste Zeit, dass wir weiter in Hebräer 11 hineinschauen, nachdem ich erst einige Definitionen gegeben habe. Bevor ich auf Abraham und Mose eingehe, will ich noch drei Begriffe nennen. Und mit dem letzten Begriff komme ich dann ja schon zu Abraham und zu Vers 8. Drei Begriffe spielen eine große Rolle: Glaubensschule, Glaubenskampf, Glaubensgehorsam. Glaubensschule. Es ist nur ein Schritt, zum Glauben zu kommen an Jesus und Gott, den Vater. Das ist nur ein Schritt. Aber damit ist die Sache ja noch nicht fertig und beendet, sondern da gibt es eine Glaubensschule. Wenn Sie studieren wollen, wie Gott einen Menschen in die Glaubensschule nimmt und wie er von Lektion zu Lektion weitergeführt wird, eine Lektion heißt zum Beispiel warten, geduldig sein. Das hat Abraham lernen müssen und dann lesen Sie mal 1. Mose, die Kapitel 12 bis 22, Abraham in der Glaubensschule. Gott redet immer wieder zu ihm, Verheißung, 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 aber er muss warten. Eine Lektion in der Glaubensschule heißt warten. Das hat auch Bruder Ströter betont in seiner Auslegung von Hebräer 11. Glauben bedeutet auch warten lernen, warten können muss man in der Glaubensschule auf die Termine Gottes. Du kriegst nicht alles sofort. Manche Dinge bekommen wir sofort, wenn wir aufrichtig sind und zum Herrn kommen. Sündenvergebung, Reinigung, neues Leben. Aber nicht alles bekommst du sofort. Nicht alle Verheißungen sind für die Gegenwart. Und so führt Gott seinen Knecht Abraham von Lektion zu Lektion. Es geht auch durch viel Versagen. Das eigene Wesen wird offenbar. Eigene Aktivitäten fehlen nicht und führen doch nicht zum letzten Ziele Gottes. Abschlussprüfung kommt dann in 1. Mose 22 in der Schule des Glaubens. Glaubensschule, Glaubenskampf. In der Welt, in der wir heute leben, in diesem bösen Äon, ist Glaube immer mit Kampf verbunden. Der Glaube wird angefochten, der Teufel ruht nicht. Der Glaube wird angefochten. Das muss nicht die böse Welt sein, das können Theologen sein, die uns in die Irre führen. Ja, ich bin schon bekannt für meine Theologenschelte, aber ich will auch nicht versäumen, hinzuzufügen, dass ich gute, wertvolle, liebe Brüder unter den Theologen gekannt habe. Hier hat mal des Öfteren Professor Köberle gesprochen, hier hat auch mal Künnert gesprochen. Das sind nur zwei Namen von solchen, die ich sehr schätze, sehr schätze. Die gegenwärtigen Namen sind mir nicht so geläufig, da kann ich nichts dazu sagen. Glaube ist mit Kampf verbunden, Glaube wird angefochten. Das kann in der heutigen Zeit und Welt gar nicht anders sein. Wenn manche älter werden und kommen in den Ruhestand und denken, so, jetzt ist der Rest meines Lebens vor mir. Das war schon vor 10, 11 Jahren, als ich in Ruhestand ging, da schrieb mir jemand, jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Ruhestand. Oh ja, habe ich ja auch, hab zu tun. Das ist das Wichtigste im Ruhestand, dass man zu tun hat. Ja, Glaubenskampf, auch bei den Älteren, auch bei den Rentnern, denken Sie nur nicht, ich rede jetzt aber geistlicherweise. Nicht jeder kann da im Beruf sich betätigen, aber geistlicherweise bitte nicht faul werden und nicht denken, das läuft jetzt alles von allein. Ja, der Glaube wird angefochten, bei jung und alt. Und deshalb brauchen wir das Wort, brauchen wir das Gebet, brauchen wir die Gemeinschaft und das wissen Sie ja, deshalb sind Sie ja hierher gekommen. Glaubensschule, Glaubenskampf, Glaubensgehorsam. Zum Glauben gehört ganz wesentlich Glaubensgehorsam. Und das steht in Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Ich werde Ihnen gleich von Paulus etwas vorlesen, wo er auch Glaube und Gehorsam miteinander verbindet. Vorher denke ich noch an Dietrich Bonhoeffer. Da stand im vergangenen Jahr in den Losungen ein Wort von Dietrich Bonhoeffer, das habe ich mir dann doch unterstrichen, nachher auch herausgeschrieben, abgeschrieben. Der Ungehorsame kann nicht glauben, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Der Ungehorsame kann nicht glauben und den Rest kann ich nur sinngemäß wiedergeben. Wie kannst du dem vertrauen, wie kannst du dem glauben, dem du dich an irgendeiner Stelle deines Lebens bewusst entziehst? Ja, das sind sehr richtige Gedanken von Bonhoeffer. Wie kannst du glauben wollen, wenn du zum Gehorsam nicht bereit bist? Der Ungehorsame kann nicht glauben. Ungehorsam ist ein gewaltiges Glaubenshindernis. Manche können vielleicht, können in Anführungszeichen, sie können und können und können nicht glauben, obwohl ihnen Gott die Möglichkeit anbietet. Aber weil sie im Innersten nicht zum Gehorsam bereit sind, funktioniert das nicht. Das ist wirklich sehr gut von Bonhoeffer gesagt. Wenn wir uns dem Herrn an einer Stelle entziehen, entziehen ist doch das Gegenteil von Vertrauen. Entziehen ist doch Misstrauen. Dass wir sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Heiland. Vielen Dank für dein Opfer am Kreuz. Was allerdings Verheiratung betrifft, Familienplanung, Urlaubsplanung, Immobilien, Grundstücke, Börsenspekulation. Herr Jesus, bitte, da sollst du mir nicht überall hineinreden, sonst komme ich am Ende noch zu kurz. Herr Jesus, vorsichtshalber, bitte erlaube mir, dass ich doch ein paar Dinge selber ohne dich in meinem Leben entscheide. Wer sich dem Herrn in dieser Weise bewusst entzieht, sagt Bonhoeffer, der kann nicht glauben. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, Herr, ich traue dir nicht über den Weg. Also das und das will ich lieber selber entscheiden. Und dann auf der anderen Seite sagen, Herr, du bist mein Heiland und mein Herr, ich vertraue dir. Das geht nicht. Der Ungehorsame kann nicht glauben. So hat auch Paulus die Begriffe Glaube und Gehorsam zusammengefasst und er spricht am Anfang und Schluss des Römerbriefes vom Glaubensgehorsam. Ja, das ist sogar ein ganz wesentlicher Grund. Deshalb hat Gott diesen Saulus Paulus erwählt und ausgesandt als den großen Völkermissionar, der das Wort zu den Nationen herüberbrachte. Zu welchem Zweck? Was soll er machen? Römer 1, Vers 5, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Römer 1, 5 und ebenso 16, Vers 26 am Ende des Römerbriefes steht auch wieder. Durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Zum Glaubensgehorsam an alle Nationen. Deshalb, zu dem Zweck, hat Gott sein Wort auch zu uns kommen lassen, durch Paulus nach Rom und von Rom in alle Welt hinaus, dass wir zum Glaubensgehorsam gelangen, dass wir erstens glauben, aber diesen Glauben sofort auch mit Gehorsam verbinden. Denn, Bonhoeffer, der Ungehorsame kann nicht glauben. Das ist kein zutiefst vorhandenes, restloses, hundertprozentiges Vertrauen. Und mir ist es sehr wichtig, dieser Begriff Glaubensgehorsam. Nicht jeder Gehorsam ist Glaubensgehorsam. Wir haben auch eine andere Möglichkeit. Im Alten Bund unter Gesetz des Mose, da gibt es den Gesetzesgehorsam. Und es gibt mancherlei christliche Strömungen, die hantieren mit Gesetzesgehorsam. Du bist dann recht, wenn du das meidest und das tust. Und dann kommen die Paragraphensammlungen. 10 Gebote bei Mose, aber dann noch viel mehr, über 600 bei Israel. Und ich weiß nicht, was Christen schon alles sich haben einfallen lassen, was man tun und was man lassen soll. Gesetzesgehorsam schaut auf eine Liste von Geboten und Verboten und steht davor, vielleicht zitternd, das muss ich halten. Oh, habe ich es auch an nichts fehlen lassen? Habe ich auch alle 10 Gebote oder nicht etwa nur 9 und die vielen anderen Vorschriften? Habe ich das alles? Hier soll ja mal eine liebe Schwester in Christo vor 20, 30 Jahren den damaligen Hausvater gefragt haben, lieber Bruder, meinen Sie, dass es reicht? Stellen Sie auch so eine Frage dem Seelsorger. Meinen Sie, dass es reicht? So fragt vielleicht ein Mensch unter Gesetzesgehorsam. Jetzt habe ich das getan und das und bemühe mich. Ich mache vielleicht aber auch noch Fehler. Meinen Sie trotzdem, lieber Bruder Seelsorger, dass es reicht? So fragt nicht das Gotteskind. Wiedergeboren, gezeugt. Es gibt ja nicht einen, der dreiviertel oder halb geboren oder gezeugt ist, sondern man ist Kind oder man ist eben nicht Kind. Und dann braucht man nicht fragen, ob es reicht. Etwas anderes ist es, dass der Herr Lohn und Lob und Preis vor seiner Preisrichterbühne oder Richterstuhl an jenem Tage austeilt. Das hat aber nichts mit Seligwerden und Heil zu tun. Also Glaubensgehorsam. Gesetzesgehorsam schaut auf eine Liste von Geboten und Verboten, das ist zu tun und das ist zu lassen. Glaubensgehorsam schaut auf eine lebendige, mich führende Person. Und das ist der große Unterschied mit dieser lebendig, mich führenden Person. Wir dürfen zu dem großen Gott sagen, Abba, Vater. Das ist dann Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam zeigt mir die Richtung. Und ich werde in letzter Zeit öfter an dieses Wort erinnert. Und wenn ich irgendwie denke, was soll ich eigentlich heute machen, Herr, was ist der Weg eigentlich? Immer weiß ich es auch nicht genau. Und dann erinnere ich mich an das Wort Glaubensgehorsam. Und ich erinnere mich außerdem an mein 13., 14. Lebensjahr. Da war ich in der Landwirtschaft tätig, jedenfalls nachmittags, nach der Schule. Und die Schularbeiten, ja, schnell hingehext, raus, dass ich auf den Trecker, auf den Traktor meines Onkels mich setzen durfte und da pflügen oder mähen, das war ja wunderschön dort im Rheinland auf dem Hof des Onkels. Was macht ein 13-, 14-Jähriger lieber? Mit 15 war allerdings Schluss, da hat der Hitler mich ja befohlen, zur Luftwaffenhelfer zu werden, um feindliche Flieger womöglich abzuschießen über Düsseldorf. Also, solange ich in der Landwirtschaft tätig war, pflügen. Ach, das war schön. pflügen. Ein kleiner Traktor, Höchstgeschwindigkeit 8 Stundenkilometer. Wenn wir aber mal nach Wuppertal gefahren waren, um dem dortigen Fabrikanten, dem der Hof gehörte, Kartoffeln und anderes zu bringen, und auf der Rückfahrt von Wuppertal nach Mettmann, dann sagte der Onkel, als eine Senke kam, bergab, Gang raus! Und dann haben wir unwahrscheinliches Tempo gekriegt von 15 oder 20 Stundenkilometern. So, Schluss damit. Gefahr für alte Brüder, dass sie ins Erzählen kommen, aber ich bin ja noch nicht alt. Aber zurück. Aber zurück hierher. Glaubensgehorsam. Und wenn ich gepflügt habe mit dem Traktor, deshalb erzähle ich die Geschichte, da können Sie nicht in der Gegend herumgucken, links, rechts, sondern dann sind Sie mit dem Traktor auf einmal auf den gepflügten Acker. Schön in der Furche bleiben. Schön in der Furche bleiben und die Richtung halten. Das heißt Glaubensgehorsam. Indem ich nicht schaue auf eine Liste von Geboten, Verboten, sondern auf den lebendigen Herrn und die Furche. Das, was da vor mir liegt. Wenn du willst und gehorsam bist, dann siehst du den Weg schon. Den zeigt er uns schon. Glaubensgehorsam. Und so sind wir wieder in Hebräer 11, Vers 8. Und da sehen wir natürlich auch, dass die Glaubenswege nicht immer einfache Wege sind. Wer von uns hätte sich wohl darauf eingelassen? Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Ach, da hätten wir doch gesagt, lieber Herr, sag mir doch bitte ungefähr wenigstens, in welche Richtung geht's denn? Nein, ohne zu wissen, woher er komme. Der Glaubensweg ist nicht wie eine Fahrt, die man beim Reisebüro gebucht hat, oder eine Urlaubsreise. Dann und dann sind Sie mit dem Schiff da und dann kommt der Zug oder so sind Sie um die und die Uhrzeit an dem und dem Ort, das Hotel steht bereit. So nicht, sondern das ist eher wie eine Nebelwanderung. Ich gehe ein paar Schritte, dann weicht der Nebel wieder ein paar Schritte zurück. Ich sehe wieder einen Meter oder zwei weiter und gehe weiter. Je weiter ich gehe, weicht der Nebel zurück. So geht's im Glauben, aber er zeigt den Weg. Und er zeigt sogar die letzten Ziele. Die sehen wir. Die hat auch Abraham gesagt bekommen. Die gewaltige Segensverheißung am Anfang, als Gott mit ihm redete. 1. Mose 12, 1 bis 3. Kann ich jetzt nicht alles vorlesen? Abraham war in der Glaubensschule und dann kam die Abschlussprüfung, 1. Mose 22, er soll den, den er besonders liebte, der unter ganz ungewöhnlichen Umständen zum Leben kam, den Jüngsten, den soll er darbringen. Und er hat ihn in seinem Herzen dargebracht, er hat die Probe bestanden. Ströter, Professor Ernst Ferdinand Ströter, hat geschrieben in seiner wertvollen Auslegung von Hebräer 11, der Abraham hat ihn dargebracht, gleich am ersten Tag. Und am dritten Tag bekommt er ihn wieder zurück. In seinem Herzen hat er ihn sofort dargebracht, am ersten Tag. Und am dritten, das ist der Tag der Auferstehung, da bekommt er ihn wieder. Sodass in 1. Mose 22 sowohl Golgatha als auch die Auferstehung abgeschattet sind. Ein Schlüssel für Golgatha nennt Ströter 1. Mose 22, den Gang des Abraham mit seinem Sohne Isaak zur Opferstätte, wo er bereit war, den Sohn selber darzubringen als Opfer. Der stellt ihm auch unterwegs noch so unangenehme Fragen. Ja, Vater, ja, wo ist denn das Opfer? Du hast das Messer dabei und wo ist denn das Opfertier? Gott wird sich ein Opfertier ersehen. Wir wissen, dass Gott dieses Kindesopfer im Grunde nicht gewollt hat und dass in letzter Minute der Engel ja rief, halt, 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 halt. Du brauchst es nicht dazu bringen. Gott hat gesehen, was er eigentlich sowieso schon wusste, und Arthur Muhl hat wohl recht, wenn er sagte, das musste Gott ja nicht um seinetwillen veranstalten, sondern um der Geschöpfe willen, Menschen und Engel willen, dass sie sehen, wozu der Abraham bereit war. Als Abraham auf die Probe gestellt wurde, da hat er den Isaak dargebracht, sagt Hebräer 11, 17, durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, das bedeutet getestet, auf die Probe gestellt, den Isaak dargebracht. Er hat ihn dargebracht, nicht als blutiges Opfer, sondern in seinem Herzen. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft, dein Same, genannt werden. Indem er urteilte, Logizomai heißt das griechische Wort, indem er den logischen Schluss zog, indem er urteilte, dass Gott auch aus Toten zu erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Das lesen wir in 1. Mose 22 noch nicht. Das erfahren wir hier ergänzend, was er sich dabei gedacht hat, als er unterwegs den Knechten sagte, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Junge werden dorthin gehen und dann zu euch zurückkehren. Wir werden dorthin gehen und wir werden zu euch zurückkehren. Ja, wollte er seinen Gott nicht in so ein schlechtes Licht stellen? Er hätte ja eigentlich sagen müssen, wir gehen dorthin und dann komme ich zu euch zurück. Hier erfahren wir, was er sich dabei gedacht hat. Er zog den logischen Schluss, Gott bleibt gar nichts anderes übrig, er wird ihn wieder aus den Toten auferwecken. Denn es ist unmöglich, dass all die vielen kostbaren Verheißungen, von denen er sagte, durch Isaak werden die erfüllt. Dass er die einfach nun unter den Tisch fallen lässt, wie ein Politiker nach der Wahl. Ja, vor der Wahl habe ich mir das so vorgestellt, aber soeben sagt mir mein neuer Finanzminister, dass das Geld fehlt. Hätte sie ja auch früher fragen können, den Finanzminister. Also so ist doch nicht unser Gott. Sondern wenn er etwas verheißt, schon vor Grundlegung der Welt, dann weiß er, dass er es auch hat, hinauszuführen. Und Abraham war der festen Meinung, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Römer 4 ist ja auch so Wunderbares gesagt von seinem Glauben, Römer 4. Er urteilte, dass Gott ihn auch aus Toten erwecken könne. Und ich stelle mir das so vor, dass er hier nicht gedacht hat an den jüngsten Tag, nach tausenden von Jahren vielleicht mal, sondern dass der Abraham in seinem Herzen gedacht hat, wenn ich das Opfer vollbringen muss, ich werde es machen, ich will gehorsam sein. Komme, was da wolle, und wenn ich das Schlimmste tun soll, gilt's das Schwerste abverbringen. Ich tue es. Dann laufe ich aber nicht gleich weg wie ein Mörder vom Tatort, sondern bleibe mal erst da stehen. Ich warte mal ab eine Stunde, zwei Stunden, drei. Er wird ihn wieder auferwecken und dann gehen wir wieder zurück. Das war in seinem Herzen. Gott kann die Verheißung nicht unerfüllt lassen. Wunderbar. Blicken wir noch kurz zum Schluss der Stunde. Oh, die Zeit. Blicken wir noch kurz auf Mose und seine Eltern, die auch aus Glauben handelten. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Ist denn das so was Außergewöhnliches, dass Eltern gern ihr Kind behalten, weil sie sehen, schönes Kind? Das sagen doch die meisten, oder nicht? Ah, guck mal an, das ist ein nettes Baby und da sieht man ja gleich deine Mutter auch im Gesicht. Aber wenn sie so schreit, dann sieht man eure Linie. Das ist dann, da die Linie kommt dann sehr schnell dabei raus. Also sie sahen, dass das Kind schön war. Dazu muss man dann aber Apostelgeschichte 7, Vers 20 beachten. Denn in Apostelgeschichte 7, Vers 20 steht da noch was anderes zu dem Thema schön. Da heißt es nämlich, in dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott. Er war schön für Gott. Ein Hebraismus, sagt die Elberfelder Bibel in der Fußnote, naja, was, das hilft mir auch nicht weiter. Er war schön für Gott oder angenehm, willkommen, das kann man auf verschiedene Weise übersetzen, schön für Gott. Ja, wann ist ein Kindlein schön für Gott, mögen sich die Theologen die Köpfe zerbrechen. Schön für Gott. Irgendwie hat Gott gesagt, das ist ja mein Auserwählter für bestimmte Aufgaben. Und er gefällt mir, das will ich mit ihm machen und das und das und das und das will ich mit ihm machen. So fürchteten sie das Gebot des Königs nicht. Auflehnung gegen die Obrigkeit. Der Gehorsam, der das Normale ist für Christen, Römer 13, Vers 1, der Gehorsam hat auch seine Grenzen. Und Professor Köberle sagte einmal hier, dass man im Protestantismus seit Luther immer nur gedacht habe, Römer 13 habe man beachtet, seid Untertan der Obrigkeit, aber viel zu wenig habe man Offenbarung 13 und 14 beachtet. Immer nur Römer 13, nicht Offenbarung 13, Offenbarung 14. Betet das Tier nicht an, nehmt auf keinen Fall das Mahlzeichen. Es gibt Grenzen des Gehorsams. Ich will hier nur nennen am Rande Daniel 3 und Daniel 6. Und so leisten sie zunächst mal passiven Widerstand. Wir lassen doch unser Kind nicht töten. Noch ein schönes außerdem. Das verstecken wir, aber das kann man natürlich nicht lange durchhalten, denn Sie wissen ja, alle so kleine Kinder, die haben irgendwas an sich, ja? Die bleiben nämlich nicht still und stumm. Und dann sind sie ja rumgerast, schnell ein Handtuch, der fängt an zu schreien oder was auf seinen Mund halten und wie oder was. Jedenfalls, das konnten sie nicht lange durchhalten. Und wir wissen ja, wie die Geschichte dann weitergeht und wie er gefunden wird von der Tochter des großen Pharao. Und Luther hat gesagt, das heißt dem großen Pharao in Maul und Nasen gegriffen, dieses großen Königs Tochter muss gar noch des Herrgotts Kindsmarkt machen. Durch Glauben wurde dann Mose groß und zog es vor. Und ihm wurde innerlich klar, ich gehöre zu denen, ich gehöre zu denen. Er hatte ja auch Kontakt gehabt wohl mit seiner wirklichen irdischen Mutter, die ihn gesäugt hat. Und die hat ihm vielleicht auch manches gesagt, er hat es irgendwie erfahren. Und er stellte sich, wie wir wissen, irgendwann auf die Seite seines Volkes, um die Schmach zu tragen und damit die Schmach des Christus. Und das zog er alle möglichen Reichtum, Macht, königliche Macht, Genuss der Sünde und des Reichtums, zog er dem vor, denn er schaute auf die Belohnung. Das heißt, er dachte, Gott kann mich ganz anders belohnen, als mich Ägypten hier belohnen kann und mit Reichtum und Vergnügen und Sünde. Gott kann mir viel Größeres bieten. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Oder Martin Luther, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Walter Bauer in seinem griechisch-deutschen Wörterbuch hat übersetzt, den Unsichtbaren vor Augen, als sähe er ihn, hielt er aus. Den Unsichtbaren vor Augen, als sähe er ihn, hielt er aus. Also die Wirklichkeit Gottes war ihm so real, als sähe er ihn, als wäre es wirkliche Realität vor Augen. Ja, vor seinem geistigen Auge stand dieser lebendige Gott, hat er mit ihm gerechnet. So war der Glaube eine Verwirklichung. Ich muss aufhören, ich will zum Schluss nur noch eine Bemerkung machen. In diesem Kapitel Hebräer 11, da finden Sie ja auch zweimal die Worte, die Adolf Heller auch immer sehr betont hat, andere aber, Vers 35, Vers 36, vorher ist die Rede von allen möglichen Leuten, die haben Königreiche bezwungen, der Löwen Rachen verstopft des Feuers, Kraft ausgelöscht, aus Schwachheit Kraft gewonnen, der fremden Heere zurückgetrieben, Frauen erhielten sogar ihre Toten durch Auferstehung wieder, Elia, Elisa, da lesen wir ja solche Berichte. Also, das sind großartige Glaubenssiege, aber am Schluss des Kapitels wird dann darauf hingewiesen, es gibt noch ganz andere Glaubenssiege. Es gibt den Sieg des Glaubens durch große äußere Siege, Erfolge, Sieg über die Feinde, herrliche Erfahrungen mit Gott, dass das Herz höher schlägt. Und es gibt die Gemeinde, die verfolgte Gemeinde, die im Unterliegen siegt. Kriegen die auch eine Belohnung von Gott? Die kriegen sogar eine größere, dessen bin ich aber gewiss, weil sie ja einen viel, viel ungleich schwereren Weg zu gehen hatten und Herrlichkeit, Leidenschaft, Herrlichkeit. Diese anderen aber, und da sieht man vor Augen die ganze verfolgte Gemeinde in der gesamten Kirchengeschichte bis heute hinein. Andere aber, diese anderen, die haben um Hilfe geschrien, die haben vielleicht gedacht, warum, oh Gott. Aber sie hielten den Glauben fest und dass, wenn sie den Glauben festhalten durften, bei alledem Folterung, was ganz Schlimmes, Verhöhnung, Geißelung, Fesseln, Gefängnis, gesteinigt, verbrannt, zersägt. Wenn es nach 1945 geschrieben worden wäre, stände da auch noch vergast. Starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Die verfolgte Gemeinde aller Zeiten. Und auch so kann man im Unterliegen siegen, noch auf viel gewaltigere und größere Art. Also es gibt diese beiden Möglichkeiten des Glaubenssieges. Mir als leidenscheuem Menschen ist natürlich die erste Sorte viel angenehmer. Und das gilt sicher für die meisten unter uns. Wer leidet schon gern? Aber wenn wir den anderen Weg geführt werden, Gott hat dann etwas ganz Kostbares und besonders Kostbares, ein überschwängliches Maß an Herrlichkeit für die bereit, die diesen schwereren Weg gehen. Sicher eine größere Belohnung als jene, die da Löwen Rachen verstopfen durften oder Königreiche bezwingen durften, obwohl das auch sehr schön ist und auch mit Kämpfen verbunden und Ängsten. Aber das Zweite ist ja doch wohl letztlich das Wertvolle. Und so hat der Herr Jesus am Kreuz gelitten und durch Leiden eine Welt versöhnen und nicht durch äußere Erfolge. Nun segne der Herr sein Wort. Amen. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass du uns auch in diesen Tagen und Stunden hier den Glauben anbietest. Durch dein Wort und deinen Geist, Herr, es ist wohl niemand hier, an dem du nicht in diesen Tagen innerlich arbeitest. Lass das Arbeiten deines Geistes nicht umsonst sein. Und wenn wir schon zum Glauben kommen durften, wir preisen dich und danken dir, dann sollen wir im Glauben wachsen. Dann mehre, dann stärke uns den Glauben. Ja, Herr, das kannst du tun. So segne dein Wort in diesen Tagen und Stunden, dass wir freudige Zeugen werden von deinem Heil und deiner Rettung. Und so geh mit uns auch in den Abend und in die Nacht hinein und segne auch die weiteren Tage und Stunden. Amen.